Könnt ihr noch? Ist warm, ne? Möchte einer ein Glas Wasser? Sagt Bescheid. Guck mal da. Bärbel, super. Claudia springt schon. Wenn noch jemand ein Glas möchte, dann meldet euch bitte. Nicht, dass uns hier jemand... Bitte was?
Wenn ich erwachsen bin, brauche ich auch was.
Okay, dann notieren wir das mal. Ja, ihr Lieben, der Bodo hat es schon erwähnt, heute ist tatsächlich der 25. Gottesdienst und damit die 25. Predigt, auch unter diesem Generalthema, was wir uns für das erste Halbjahr 2023 vorgenommen haben hier in der Gemeinde. Ich wollte jetzt fragen, wie lautet dieses Generalthema nochmal? Da die erste Folie jetzt schon da ist, ist es recht einfach. Hättet ihr es auch sonst gewusst? Gott, wir sollten reden. Gott, wir sollten reden. Worum ging es in den Gottesdiensten? Es ging um das Vaterunser. Wir haben gelernt, dass das nicht nur für Anfänger im Gebetsleben gedacht ist. Es ging um beeindruckende Gebete aus dem Alten Testament. Es ging und es geht auch heute um Lektionen zum Gebet in Gleichnissen und Bildern aus dem Neuen Testament. Wenn ihr euch erinnert, Ostersonntag, da haben wir festgestellt, geht nicht, gibt's nicht. Und in der Gemeindefreizeit, da haben wir uns mit Gebeten von Paulus beschäftigt und einiges über den Inhalt seiner Gebete gelernt. Ich habe mir damals notiert, Paulus betet um geistliches Wachstum für die Gemeinden, die er betreut. Paulus betet für ein würdiges Wandeln im Glauben. Paulus betet um Frucht und gute Werke. Paulus betet für Geduld und für Langmut. Und wir heute, du und ich, wissen wir jetzt, wie es geht mit dem Gebet? Nach 25 Gottesdiensten sollten wir doch eigentlich einen gewissen Vorsprung haben vor all denen, die eben nicht dabei waren. Also wir in Forchthausen, wir machen das jetzt richtig. Sonst wäre ja auch all die Mühe derer, die vorbereitet haben, die gepredigt haben, ihr und wir, die wir zugehört haben, die wir vielleicht bei WhatsApp die Predigt weitergeleitet haben, sonst wäre all diese Mühe ja umsonst gewesen. Also wir halten fest für uns, wir hier als Gemeinde, wir wissen jetzt, wie es geht. Ich habe euch einen mitgebracht, der wusste auch, wie es geht. Jesus erzählt von ihm in einem bekannten Gleichnis, was wir im Lukas Kapitel 18 finden. Kennt ihr den Beruf dieses Mannes? Ihr dürft raten oder wissen. Bitte? Ein Pharisäer, genau. Hast du es jetzt an dem Bild festgemacht oder wusstest du Lukas 18, Pharisäer? Wie dem auch sei, du hast recht, das ist ein Pharisäer. Und leider ist mir so aufgefallen, die Bezeichnung Pharisäer oder der Pharisäer an sich ist ja in den Christenwelt, in unseren Kreisen eher so negativ besetzt, oder? Pharisäer immer irgendwie negativ. Damals in Israel war das nicht unbedingt so. Ja, am Verhalten der Pharisäer gab es auch manchmal einiges auszusetzen, aber die Pharisäer waren nicht grundsätzlich schlechte Menschen. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, wenige der Mitbürger damals in Israel nahmen die Bibel, die damals, wie wir gelernt haben, nur aus der Tora bestand, aus den 5 Büchern Mose. Niemand nahm diese Bibel so ernst wie die Pharisäer. Sie schrieben die ständig ab, gab ja noch keinen Buchdruck, wurde also durch Abschreiben vervielfältigt. Und das wisst ihr auch, wenn man selber was abschreibt, dann verinnerlicht man es viel mehr. Also bei dem Abschreiben studierten die Pharisäer auch die 5 Bücher Mose und sie begannen diese 5 Bücher auch auszulegen. Und durch diese Auslegetätigkeit entstand der Talmud, habt ihr sicher auch schon mal gehört, auch einige wichtige Schrift der damaligen Zeit, bis heute im Judentum. Talmud bedeutet übrigens Belehrung und Lehre, also mit H, nicht mit 2 E. Und neben der Tora ist der Talmud das wichtigste Buch in der jüdischen Religion. Dort werden 613 Gebote und Verbote aus der Tora ausgelegt und erklärt. Also der Talmud, eine Belehrung der 5 Bücher Mose sozusagen. Da finden wir Sachen über Speisevorschriften, Anweisungen für das Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Da finden wir Vorschriften für die Hochzeit, für die Ehe, für die Ehescheidung, für die Gestaltung des Sabbat, für Festtage, für Fasten, für rituelle Reinigung. Das geht sogar bis hin in die Juristerei. Fragen des Zivilrechts, des Schadensrechts und des Strafrechts werden dort behandelt. Und nur wenige Juden, wenn überhaupt, bemühten sich so sehr wie die Pharisäer, Gott durch Einhalten eben dieser Gesetze aus diesen Schriften zu gefallen. Die hatten es echt drauf. Die wussten, wie es geht. Die Pharisäer verfassten auch viele Gebete, vorgefertigte Texte zum Nachbeten. Auch heute könnte das uns, wenn wir beim Gebet so unter Wortfindungsstörungen leiden, und das ist in keinster Weise jetzt negativ gemeint an dieser Stelle, könnte das eine echte Hilfe sein, vorformulierte Texte zu verwenden. Verschiedene von euch haben das getan in dem halben Jahr jetzt. Ich finde das gut, wenn man sich Gedanken macht, Texte vorformuliert, die dann betet. Auch das war eine wichtige Aufgabe der Pharisäer. Und begründet aus diesen Tätigkeiten, die ich gerade ausgeführt habe, dieser Pharisäer, trugen sie 4 Symbole, die standen für die Pharisäer. Eine Schriftrolle, eine Schreibfeder, das Kopieren durch Abschreiben, ein aufgeschlagenes Gebetbuch und eine Krone. Gelehrsamkeit ist die Krone der Tora, so steht es im Talmud. Und deshalb gehört die Krone auch zum Zeichen der Pharisäer. Sie nahmen sich das echt zu Herzen, was sie lasen und was sie lehrten. Ihr gesamtes Leben drehte sich darum, lernen, lehren und der Tora zu genügen. Alle Achtung, oder? Ich finde, da kann man sich ein Stück von abschneiden. Findet man ja heute gar nicht mehr so oft. Christenmenschen, Theologen, die das, was sie lehren und lesen, sich auch ernsthaft zu Herzen nehmen. Deren Leben das auch widerspiegelt. Menschen, die die Bibel wirklich ernst nehmen, Menschen, die Gott gefallen möchten. Wir treffen nun einen dieser Pharisäer, so beschreibt es Jesus in diesem Gleichnis, um das heute geht, im Tempel an, wie eben schon gesagt. Er betet, so wie es sich für einen treuen Diener der Tora und des Talmud gehört. Was betet dieser Mann? Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Gottloser, ich bin kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser da hinten. Ich faste 2-mal in der Woche und von allen meinen Einkünften gebe ich den 10. Teil für Gott. Der wusste, wie es geht, oder? Dieser da hinten wird hier erwähnt. Den habe ich euch auch mitgebracht. Wer ist das? Welchen Berufsstand könnte dieser Mensch haben? Nee, das Gleichnis kennt, wisst ihr das? Der Zöllner, richtig. Dieser Mann ist ein Zöllner, ein Zolleinnehmer. Und die Bezeichnung Zöllner wiederum ist in der Christenwelt eher positiv besetzt. Nicht so negativ, oder? Bitte? In der Christenwelt. Wenn wir an Zöllner denken, also mein Empfinden war, beim Pharisäer denkt man eher, und beim Zöllner? Obwohl an ihrem Verhalten ja nun wirklich einiges auszusetzen war. Zöllner galten als hinterlistig, nicht ganz ehrlich, stark auf den eigenen Vorteil bedacht, die eigene Position gnadenlos ausnutzen. Nur einige der Eigenschaften der Mehrzahl dieses Berufsstandes. Im Zeichen des Schengen-Abkommens, Europa der offenen Grenzen und sowas, habt ihr schon gehört, sind uns Zollbeamte ja schon fast fremd geworden. Wenn man in die Schweiz fährt, dann hat man es ab und zu noch mal. Und ich muss euch gestehen, ich habe immer irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich da durch muss. Obwohl ich nichts mit habe oder schmuggeln will oder rein oder raus, wie auch immer. Irgendwie komisch, wenn man einem Zollbeamten begegnet. Damals jedenfalls standen die Zöllner unter dem Generalverdacht, Betrüger und Abzocker zu sein. So einfach. Sie waren im Prinzip selbstständig arbeitende Kleinunternehmer, die ihre Zollrechte von Großgrundbesitzern oder von der Regierung oder von den Römern zur Zeit Jesu gepachtet hatten und waren dadurch verpflichtet, jährlich eben eine bestimmte Summe nach oben abzuführen. Wie sie diese eintrieben, das blieb ihnen selbst überlassen. Ihr eigener Gewinn bestand am Ende des Jahres aus den Mehreinnahmen, die sie machten. Da war es also üblich durchaus, dass ein Zöllner erhöhte Preise nahm, immer ein bisschen mehr an Gebühren und Abgaben kassieren, als eigentlich erforderlich, damit auch schon schön etwas übrig bleibt. Vielleicht ungefähr so, als wenn dein Beamter beim Finanzamt deinen ermittelten Steuersatz ein paar Prozente aufschlägt und die Differenz in die eigene Tasche steckt. Oder wenn die Politesse, die durch die Telegrafenstraße geht, dir beim Falschparken 20 Euro aufs Auge drückt, aber nur 10 bei der Stadtkasse abgibt. So ähnlich stelle ich mir das vor. Schwarze Schafe gibt es überall. Wie dem auch sei, der namenlose Zolleinnehmer aus unserem Gleichnis ist ebenfalls im Tempel und der betet auch. Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Da stehen die beiden jetzt. Mit ihren aus ihrer Sicht, ich denke, wirklich ernst gemeinten Gebeten. Die aber dennoch sehr unterschiedlich sind. Unterschiede. Dortmund oder Bayern? McDonald's oder Burger King? Theologe oder Finanzbeamter? Pharisäer oder Zöllner? Ich denke, bei den ersten zwei Fragen, auch wenn ihr alle Bayern nicht leiden könnt, aber bei den ersten zwei Fragen erwarten wir generell so eine 50-50 Antwort, würde ich mal sagen. In den christlichen Kreisen kommt man zumindest bei der vierten Frage nahezu 100% auf den Zöllner. Ist doch klar, so wie der betet man recht und richtig. Ja, das stimmt. Und genau deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis. Aber mal ehrlich, klafft bei uns, bei mir, bei dir, obwohl wir die richtige Gebetstheorie jetzt nach 25 Predigten kennen und diese auch voll unterstützen, zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht so eine klitzekleine oder vielleicht manchmal auch etwas größere Lücke? Wie groß sie auch immer sei, das kann man gut überspielen, man kann das auch gut verbergen. Allerdings habe ich mich in der Vorbereitung fragen müssen, wie viel Pharisäer und wie viel Zöllner steckt in mir? Und die Beantwortung dieser Frage hat entscheidende Konsequenzen. Denn Jesus sagt am Schluss dieses Gleichnisses, ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Der wusste, wie es geht. Oder der meinte zu wissen, wie es geht. Wie haben wir es nochmal in der Einleitung der Predigt herausgearbeitet? Der Pharisäer liest, studiert die Bibel. Er unterhält sich mit anderen darüber, er legt sie aus. Der Zöllner ist meistens nicht ganz ehrlich. Der Pharisäer nimmt die Gebote Gottes ernst. Der Zöllner ist stark auf seinen eigenen Vorteil, auf seine Sicht der Dinge bedacht. Der Pharisäer betet stolz. Der Zöllner betet demütig. Eugen Roth, ein deutscher Lyriker und Humorist, hat Folgendes dazu gedichtet. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er, der Mensch, in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Ja? Muss man zweimal lesen, ne? Habe ich auch. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer und der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Wenn ich so bete oder so dichte oder so denke, dann stehe ich ja schon wieder auf einer Stufe mit dem Pharisäer. Und was sagt Jesus dazu? Jesus sagt, wenn ein gewisser Prozentsatz Pharisäer in dir steckt, gehst du aus dem Tempel oder aus dem Gottesdienst nach Hause, ohne von deiner Schuld befreit zu sein. Wenn ein gewisser Prozentsatz Pharisäer in dir steckt, gehst du aus dem Tempel oder aus dem Gottesdienst nach Hause, ohne von deiner Schuld befreit zu sein? Wow. Das setzt natürlich voraus, dass du zum Gottesdienst kommst, dass du zu Jesus kommst, um deine Schuld und Sünde loszuwerden. Ich habe vorige Woche gesagt, es wird ein bisschen evangelistisch heute. Das wissen wir alle. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht wissen. Deshalb könnten wir das jetzt vertiefen, mal zu überlegen, warum wir überhaupt zum Gottesdienst kommen. Das würde den Rahmen sprengen an dieser Stelle, aber vielleicht vertagen wir das. Ich möchte euch ermutigen, über diese Frage, warum kommen wir eigentlich zum Gottesdienst, mal nachzudenken. In 14 Tagen heute haben wir einen Zeugnisgottesdienst, mit dem wir dann die Themenreihe wirklich abschließen wollen, wo jeder von euch die Möglichkeit hat, uns teilhaben zu lassen an dem, was euch in dem letzten halben Jahr wichtig geworden ist im Zusammenhang mit unserem Thema. Pharisäer und Zöllner jedenfalls mussten in den Tempel, sie mussten opfern, sie mussten beten, um Vergebung der Schuld zu erlangen. Wie ist das überhaupt mit der Schuld und mit der Sünde? Wir sind doch alle gute Christenmenschen. Wir lesen in der Bibel, wir arbeiten in der Gemeinde mit, wir suchen Kranke, wir geben für Bedürftige. Stopp, merkt ihr, wie in solchen Gedanken und Argumenten ein bisschen Pharisäertum steckt? Und mal ganz ehrlich, für dich persönlich, hast du Gott noch nie erzählt, was du alles für ihn tust? Oder zumindest gedacht, Gott müsste doch sehen, was ich alles für ihn mache, deshalb muss ich ihm doch sympathisch sein? Selbst die Bibel spricht davon, dass am Tag des Gerichts unsere Werke im Feuer geprüft werden. Da werden sie vernichtet oder Bestand haben und dann wird es einen Preis dafür geben. Also, gute Werke tun und darüber reden, trotz des Wissens um eigene Unzulänglichkeiten und Schuld. Vielleicht doch ein bisschen Pharisäer und Zöllner, so 50-50 wie bei Mc's oder Burger King. Da so drüber nachgedacht, natürlich in der Vorbereitung, und ich glaube einfach, es geht in Wirklichkeit gar nicht um Pharisäer oder Zöllner, um Politessen oder Theologen, um Finanzbeamte oder sowas. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir in der rechten Weise im Gebet zu Gott kommen. Jemand hat einmal gesagt, nur mit Bankrotteuren kann Gott arbeiten. Es geht um Bankrotteure. Im Dezember 2020 trat das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens in Kraft. Seit dieser Reform dauern Insolvenzverfahren in Deutschland nur noch maximal 3 Jahre. Die kürzere Dauer einer Privatinsolvenz ist für redliche Schuldner eine sehr gute Nachricht. Sie sind schneller schuldenfrei und können früher wieder am Wirtschaftsleben teilnehmen. Der Bankrotteur im Sinne unseres Gleichnisses ist der, der vor Gott seine Sünde bekennt und Buße tut und damit sofort auf der Stelle seine Schuld los ist, mit Gott im Reinen ist. Und das ist die wirklich gute Nachricht, auch wenn eine dreijährige Privatinsolvenz eine positive Nachricht ist für die, die es betrifft. Gott vergibt sofort. Das dauert keine 3 Jahre. Man ist sofort schuldenfrei und hat Anteil am ewigen Leben. Das hätte der Pharisäer auch haben können. Das hättest du, das kannst du, das kann ich auch haben. Eins sollte uns dabei allen klar sein. Es gibt nur eine Art Mensch, der das von Gott vorherbestimmte und angebotene Ziel erreicht. Nämlich die ewige Gemeinschaft mit ihm im Himmel, und das ist der Bankrotteur, der begnadigte Sünder. Unser Gleichnis spricht hier eine unmissverständliche Sprache. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Von sich selbst als Sünder zu sprechen, sich das einzugestehen, das ist wie eine moralische Bankrotterklärung. Es gibt nur diese eine Möglichkeit. Bekennen, Buße tun und Sünde lassen. Vielleicht als Unterstützung mit einem Seelsorger an deiner Seite. Wir brauchen auch den Zuspruch der Vergebung. Ich kann euch dazu nur ermutigen. Und wisst ihr, was das Tolle und was das Einzigartige an Jesus ist? Jesus denkt bei Sünde nicht an Verdammnis, sondern an Wiederherstellung. Ganz anders als wir Menschen. Jesus verbindet Sünde nicht in erster Linie mit Bestrafung und Verdammnis. Er macht zwar deutlich, dass es Verdammnis gibt, aber er bricht den zwingenden Zusammenhang von Sünde und Verdammnis auf. Er fokussiert sich auf die Wiederherstellung und Heilung. Und das ist das, was Bodo eingangs sagte. Dann sind wir mit Jesus auf einer Augenhöhe. Er als unser Herr und wir als seine befreiten Kinder. Jesu ganzes Leben steht genau für diese Botschaft. Er hat gesagt, ihr seid Sünder, ihr handelt absichtlich gegen den Willen Gottes. Ich aber bin gekommen, um eure Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Dazu müsst ihr nur zugeben, gesündigt zu haben und um Vergebung bitten. Und genau das tut der Zöllner mit seinem kurzen, gestammelten Gebet. Nicht wohl formuliert und meterlang, sondern demütig, ernst und ehrlich. Da habe ich noch ein Zitat gefunden von dem Martin Buber. Keine Rede wird je wiederholen, was das Stammeln mitzuteilen weiß. Als Ermutigung an die, die wirklich Wortfindungsstörungen haben beim Beten, die sich nicht trauen zu beten, vielleicht laut, weil sie meinen, das ist mir peinlich, wenn mir nichts einfällt. Was denken die anderen? Nee, ganz einfaches, kurzes Gebet des Zöllners, vielleicht auch noch mit zittriger Stimme, das wird uns nicht berichtet im Gleichnis. Und Martin Buber sagt dazu, keine Rede wird je wiederholen, was das Stammeln mitzuteilen weiß. Und Jesus sagt, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ich frage uns heute Morgen hier, ist jemand unter uns, der Buße nicht bedarf? Ich glaube nicht. Deshalb möchte ich euch heute einladen, demütig wie der Zöllner vor Gott zu treten, die Schuld bekennen und als begnadigte Sünder nach Hause zu gehen, um dann für ihn in dieser Welt zu wirken. Bei mir ist das immer wieder nötig. Und ich erfahre und ich freue mich darüber, dass mein Jesus in erster Linie an Wiederherstellung denkt und mich nicht fallen lässt. Und das ist eindeutig, es spielt dann keine Rolle, ob du Dortmund oder Bayern und so weiter, Pharisäer oder Zöllner bist. Frei kann ich auf Gott zugehen und ihm begegnen. Ernsthaftigkeit in der Nachfolge, gepaart mit Demut, das ist der Weg zu einem geheiligten Leben im Sinne Jesu, das dann auch Auswirkungen in unser Umfeld hat. Wenn wir das leben, dann haben wir wirklich verstanden, wie es geht. Dann haben wir wirklich verstanden, wie es geht. Auch das mit dem rechten Beten. Wir sind alle begnadigte Bankrotteure, begnadigte Sünder. Und ich bete darum, dass Gott uns dabei hilft, mit ihm und mit unseren Mitmenschen im Reinen zu sein. Amen.